Die alten Uhren sind wie Traktoren. Fahrt man, bis sie stehen bleiben, ne? Ja, und dann
ruft man den,
ruft man den Nachbarn an oder den PC und dann wird es repariert. Und dann fährt er wieder 20 Jahre.
Ja, genau.
Salon Hügler, hosted by Radio Superfly.
Im Herzen der Wiener Innenstadt, in der Habsburgasse 9, befindet sich der legendäre Salon Hügler. Ein hochkarätiges Erlebnis, geprägt von meisterlichem Handwerk, lustvoller Tradition und außergewöhnlichen Menschen.
Hallihallo, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen von unserem Podcast Salon Hügler. Wir haben heute schon Folge 11. Ich hoffe, Folge 10, unsere Jubiläumsfolge vor 2 Wochen, hat euch gut gefallen. Wir haben eine kleine Umfrage gestartet oder haben Fragen gestellt auf Instagram, was unseren Followern wichtig ist zum Thema Uhren, Vintage-Uhren, und haben wirklich ganz, 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 ganz viele Fragen bekommen. So viele Fragen können wir gar nicht beantworten in den 20 Minuten. Aber wir haben genug Fragen bekommen, auf jeden Fall 2 Folgen jetzt draus zu machen, haben wir uns gedacht, Folge 11 und Folge 12. Da werden nur eure Fragen beantwortet. Und gleich geht's schon los. Ich würde sagen, springen wir gleich ins kalte Wasser, lieber Volker.
Frage Nummer 1. Johnny fragt, kann ich mit 10.000 Euro bereits eine hochwertige Uhrensammlung starten? Wenn ja, welche Modelle würdet ihr kaufen?
Reinhard, nicht gehen, komm.
Ich würde mir kaufen eine Omega Reduced zum Beispiel, eine Speedmaster.
Eine Speedmaster, ja, das wäre auch einer meiner ersten. Speedy geht immer.
Bei unserem Partner in der Blankengasse für 2,99, oder was?
Ja, und dann hat es um 2,7 hergegeben. Ja.
Ich glaube, wir sind uns eh einig, dass Omega immer eine gute Wahl ist, was Preis-Leistung angeht und Qualität.
Super zum Anfangen, ja. Was auch eine geile, ebenfalls Omega, eine coole, elegante Uhr ist, ist eine schöne alte Constellation.
Ja, ich selber würde mir jetzt fix nicht eine Rolex um 10.000 kaufen und hoffen, dass sie 10.500 Euro wert ist in einem Jahr. Ich würde mal schauen, dass ich Schnäppchen mache, warten und immer schauen, so wie bei Firmen wie bei uns, gibt es ja andere Firmen auch, die immer wieder Sachen raushauen, und dann würde ich einfach zuschlagen und kaufen, wenn irgendwas 3.000, 4.000 Euro kostet, eben so eine Speedmaster oder kann auch eine schöne Datejust sein, eine als Einsteigermodell, eine Vintage Datejust, wenn die jetzt ein Top-Preis ist, oder eine Oysterquartz, Rolex Oysterquartz, wenn die günstig ist im Fullset, dann würde ich mir sowas kaufen, weil ich es cool finde. Ja? Oder diverse elegante Uhren aus den 60er Jahren, IWC, Vacheron Constantin, vielleicht eine Calatrava, wenn sie günstig ist, eine schöne Patek Philippe, die Runde, oder eine diverse Omegas in Gold, Roségold, Stahl, Automatik, Nicht-Automatik. Das Schöne ist bei 10.000 Euro, wenn man diese 60er Jahre Vintage-Style nimmt mit einem schönen Lederband, vielleicht auch mal einen Stahlband dran. Ich finde, bevor man sich eine Uhr kauft und dann fällt die runter, würde ich streuen. Man kann auch ganz ehrlich, 10 Uhren um 10.000 kaufen und kann jeden Tag eine andere tragen und freut sich extrem dran. Und hat wahrscheinlich nichts falsch gemacht.
Aber das ist jetzt die Frage. Wonach schaut man bei einer Sammlung? Suche ich jetzt nach qualitativen Uhren oder bin ich eher der Typ, der sammelt, um eine Wertanlage zu haben? Vielleicht sollte man das ein bisschen unterscheiden. Weil gerade es gibt, finde ich, einen Haufen wertiger Uhren, die halt im Preis sich nicht wirklich stark entwickeln, die aber vom Preis und von der Qualität sehr gut sind. Du hast eben die alten Omega angesprochen. Aber zum Beispiel von Seiko gibt es zum Beispiel ganze Paletten, super Uhren, ja, die kaum Geld kosten.
Alte meinst du jetzt?
Alte, aber auch neue Modelle, die Grand Seiko zum Beispiel, sind Top-Uhren mit Top-Uhrenwerken, die halt sich preislich nicht wirklich stark entwickeln. Aber das ist eine Top-Uhr zu einem Top-Preis.
Ja, stimmt.
Meine einfache Seiko mit einem Automatikwerk kostet ab 250 Euro, Stahl mit Stahlband. Wo kriegt man das bei einem anderen Hersteller? Und die bauen Spitzenwerke.
Da kriegst du noch mehr Uhren dann für 10.000 Euro quasi.
Ja.
Das wäre irre, ja. Man kann sich eine richtig schöne Sammlung, oder man kauft sich eine, die...
The Japanese Collection.
Nein, die Submariner oder Submariner.
Für 9,99.
Und für 9,99 und verkauft sie nächstes Jahr, weil man Geld braucht, für 7,5. Das ist super.
Submariner sollte es eigentlich im Englischen heißen.
Ja.
Bitte um Zusendungen via Instagram. Muttersprachlich, englische Muttersprache, der das ein für alle Mal,
ja,
aufklärt.
Und auch dann ist es mir wurscht. Submariner.
Submariner.
Es sind doch Schweizer Uhren, ne? Submariner.
Der Submariner.
Eine Submariner.
Der Submariner.
Es ist wurscht. Ich sag Submariner. Aber Submariner ist natürlich, klingt natürlich sehr nach deutschen, großen deutschen Uhrenhändler. Nein, ich finde auch das, wenn das der Wunsch ist und wenn man sich auf sowas immer gefreut hat und auch da ein Schnäppchen kommt, warum nicht zuschlagen? Macht man ja auch,
ja,
nicht falsch.
Natürlich.
Ja, Aber man darf nicht immer mit den Wertsteigerungen rechnen. Aber wer weiß, ja. Wir sind ja auch keine Hellseher. Und wir sind auch nicht der Maßstab. Wir sind ja auch nicht die Masse, muss ich auch dazu sagen. Wir sind eigentlich eher die Nische. Und die Nische ist jetzt nicht dafür berühmt, dass da die Sachen wahnsinnig explodieren von den Preisen. Ja, also wir haben da einfach unsere eigenen Geschmäcker also, auch.
Wenn
ja.
ich da mein privates Beispiel einfließen lassen darf. Ich habe von meinem Vater 1998 die Omega Seamaster 300 geschenkt bekommen. Die Uhr, die James Bond damals am Handgelenk hatte, weil ich diese Uhr
die finde ich schrecklich.
Unbedingt haben wollte.
Langweilig.
Die hat damals gekostet 1580 Mark.
Das war Geld.
Knapp 800 Euro umgerechnet. Das war damals ein Haufen Geld, aber für heute kriegt man für 800 Euro um Längen keine solche Omega mehr.
Das stimmt. Die waren eine Zeit lang, wie ich im Auktionshaus gearbeitet habe, vor fast 20 Jahren, sind die um 500, 600 Euro zugeschlagen worden bei den Auktionen. Und jetzt haben die auch eine gute Wertsteigerung erfahren. So wie die Speedmasters ja auch. Oder so wie alle Cartier-Produkte. Alle Cartier-Uhren waren auch, wie ich dort gearbeitet habe, das wollte keiner. Ja, die sind wirklich, wirklich verschleudert worden. Und heute wollen alle eine Tank, also eine Tank oder eine
Pantera.
Das wollen halt alle wieder. So, wie lange wollen sie das? Ich glaube, 2-3 Jahre geht das, bis ich es überall umgesprochen, dass jetzt eh jeder eine hat, bis irgendwer wieder anfängt, was anderes toll zu finden, weil es nicht jeder hat. Und so geht das halt mit den Dingen. Es wird immer was gehypt, dann geht das ein paar Jahre und dann steigt es in der Zeit und dann fällt es auch wieder, ja.
Als kleiner Hinweis noch, im ganzen Dezember habt ihr die Möglichkeit, tolle Sachen zu gewinnen. Wir haben ja die Kooperation mit Radio Superfly, welche im Dezember einen Adventskalender veranstalten werden, an dem wir uns beteiligen. Gerade heute zum Release zu Nicolo sponsern wir eine Omega Seamaster Electronic mit Stimmgabelwerk. Stahl mit Stahlband, mit blauem Zifferblatt. Eine wunderschöne Uhr. Quarzwerk vom Feinsten, wahrscheinlich das präziseste, was Omega jemals gebaut hat. Im Wert von 1200 Euro. Und ihr habt ab heute, dem 6. Dezember, eine Woche Zeit mitzumachen. Dazu einfach auf die Instagram-Seite von Superfly gehen und mitspielen. Kleiner Tipp vorab, die Lösung befindet sich in dieser Folge. Zur nächsten Frage, die auch ein bisschen in die Richtung geht. Tim fragt, sind Marken wie Tudor oder Tag Heuer die Stars aus der zweiten Reihe oder soll man aus Investmentgründen doch lieber auf die Premium-Marken setzen?
Was sicher keinen Sinn macht, was wir jetzt öfter haben, sind so wieder, ich rede von den, ich sage mal, Provinzstadtjuwelieren, die vielleicht Rolex-Vertretung haben, ja. Und damit meine ich eigentlich alle größeren Städte in Österreich. Wenn die einem eine Rolex verkaufen und sagen, nimm noch 3 Tudors dazu, dann kriegst du jetzt die Submariner. Und dann verkaufen die verzweifelt die Tudors. Dann haben sie Listenpreis bezahlt, kriegen aber nur noch die Hälfte. Wenn du dann bei uns zum Beispiel günstig diese Tudor eigentlich neu kaufst oder bei einem anderen Händler, weil die verdrehen quasi diese Uhren, die Händler den Leuten umhängen, dann kannst du das kaufen. Dann ist es ein guter Preis. Aber nicht zum Listenpreis. Und auch die Rolex mittlerweile, jetzt, Dezember 2023, werden ausgeliefert. Die meisten Modelle werden immer mehr ausgeliefert. Und Leute, die vor 2 Jahren noch heiß drauf waren oder vor einem Jahr noch, werden angerufen, hey, ihre Rolex ist da und sagen ab, weil sie eben nicht garantiert mehr diese Wertsteigerung haben, weil damit haben sie gepokert und weil sie auch oft das Geld gar nicht mehr haben jetzt. Da wirst du angerufen und sagst, hey, deine Rolex ist da für 15.000 Euro. Kriegst vielleicht, wenn du Glück hast, 15.500, schnell, also 500 Euro. Hast aber auch das Geld gar nicht mehr. Ja? Also das passiert einfach zuhauf. Und ich sage immer, wenn etwas einen guten Preis hat, wenn was ein Schnäppchen ist, wenn man ein bisschen schaut, was die Sachen kosten, dann kann man es kaufen. Wenn es einem dann noch gefällt, 1000 Rosen, umso besser. So sehe ich das. Ich finde Tudors nicht schlecht. Ich mag Tudors. Aber ich mag nicht Tudors um 4.500, wenn ich nur 2,8 bekomme.
Aber ich sage eins, das nächste Mal, wenn jemand kommt, der 3 Tudors hat kaufen müssen, um eine Daytona zu bekommen oder auf die Liste der Daytona zu kommen, nicht? Ich glaube, ich werde mir eine behalten.
Ich finde die auch nicht schlecht, na, wenn wir es um 2000 Euro kaufen.
Ja, so eine neue Ranger oder so irgendwas.
Ich würde generell auch mal von dieser ganzen Investment-Gedanken weggehen. Sprechen wir doch mal vielleicht kurz über die Uhrenmarken selber. Ist die Tudor ein Star aus der zweiten Reihe? Dazu würde ich sagen, es ist generell immer schwierig, wenn man Uhrenmarken hat, egal ob es Tudor ist oder andere, die einfach nur ein Gehäuse nehmen, irgendein Ätherwerk reinklatschen und nur weil es dann von der Marke ist, einen riesigen Preis draufschreiben. Große Marken, Patek, Rolex oder sowas, können andere Preise erzielen, weil sie Manufakturwerke, weil sie Inhouse-Werke verbauen. Tudor ist im Grunde genommen eine kleine Schwester, die für den kleinen Geldbeutel von Rolex, was halt auch nicht mehr ist. Früher waren das die original Rolex Cases mit einem ETA-Werk. Das war die gleiche Qualität von Uhr mit einem stabilen ETA-Werk. Heutzutage ist es eine ganz andere Uhr, immer noch mit dem 200-Euro ETA-Werk und dann 7.000 Euro auf so eine Uhr draufzuschreiben,
ist dann halt den Leuten ein bisschen verkauft als, hey, ist ja viel cooler, quasi die Tudor statt der Rolex, weil es ist ja eigentlich das Gleiche. Und jetzt gibt es sie günstig und die bekommst du, weil die auf die anderen kannst, die kriegst du gar nicht. Also kauf jetzt bei uns diese Tudor, ja. Und leider hast du einen ziemlichen Wertverfall vom Listenpreis. Das ist einfach, sind gute Uhren, keine Frage. Aber wenn die Liste kostet 4,5, dann beginnen die im Netz bei 3,3, ja. Und dann kriegst du nicht mal diese 3,3, sondern kannst mit 2,7, 2,8 rechnen. Vielleicht kannst du es um 3 an wem privat verkaufen. Hast du einfach einen Verlust. So, Punkt. Und es wird aber auch nicht weiter steigen, weil das auch wieder ein Massenprodukt ist. Es werden einfach extrem viele Uhren hergestellt und dann irgendwann ist da auch wieder der Markt ein bisschen gesättigt und dann kauft es nicht mal mehr um 2,7 die ab oder um 3, sondern es wird, glaube ich, weiter ein bisschen runtergehen.
Also was ich zum Beispiel finde und ich halte Ausschau auch danach, ist, es gibt ja die 36 mm Datejust. Klassische Datejust. Und das Gegenstück zu der ist von Tudor die eine 34 mm Uhr. Damals aus den 80er, 90er Jahren eine 34 mm mit Datum. Und dann gibt es, was ich urgeil finde, eine 36 mm, also eigentlich das gleiche Gehäuse von Rolex. Die heißt Date Day und die hat halt noch den Wochentag oben stehen, ist aber die 36 mm und ist aus Stahl. Und gibt es mit Weißgoldlinette und kostet ungefähr die Hälfte von der Datejust. Und das finde ich eine geile Uhr.
Ja.
Um nochmal auf diese Frage von Tim einzugehen, wir haben jetzt nur über Tudor gesprochen. Wie verhält es sich zum Beispiel mit Tag Heuer? Oder gibt es andere Marken, die so, vielleicht Breitling oder so, die so in diesem Level
Breitling
sich umeinander...
Breitling ist sehr schwierig.
Also Breitling habe ich noch nie sexy gefunden, muss ich wirklich sagen.
Nur welche aus den 60ern.
Ja, wirklich früher. Und diese Navy Timer sind mir auch wieder zu groß.
Ja, die waren damals schon riesig.
Das ist eine riesen Uhr.
Das war damals schon Poletenuhr. Den heiratest du nicht, der trägt eine Breitling.
Der arbeitet sicher am Gürtel.
Ja.
Immer das gleiche Problem. Lauter Uhrenmarken, die alle einen Haufen Geld verlangen dafür, dass meistens ein einfaches ETA-Werk drinsteckt oder umgebautes ETA-Werk.
Ist das bei der Tag Heuer heute auch so? Du bist ja unser Lexikon.
Mitunter bei Tag Heuer, nicht alle Modelle. Aber wenn er das schöne 60er-Jahre-Modell gehabt hat, dann war das halt eine richtig von Tag Heuer gebaute Uhr.
Tag Heuer gibt es für mich nur Vintage, muss ich sagen.
Ja, bin ich ganz bei dir.
Keine einzige neue Tag Heuer, weil es mich null interessiert. Vintage aus dem Rennsport früher.
Urschön.
Urgeile
Uhr. Mit den gelochten Lederbändern.
Diese Racing-Bänder.
Ja.
Richtig geile Uhren, 60er, aber alles, was so auf Vintage neu aufgelagert wird, weil eben das Vintage schön war, das ist ja, dann kaufe ich mir gleich die Vintage-Uhr. Die kosten halt dementsprechend
und
mehr.
Und sie sind ja halt größer wieder.
Ja.
Sie wären auch immer so dick, diese neuen Uhren. Ich verstehe es
ja,
nicht.
Ja, also dick und fett und schon aus wie so ein Kaugummiautomaten. Ich finde
es
auch nicht
aus,
schön.
Als wenn du als Achtjähriger dir die Uhr von deinem Vater
ja.
ausborgst.
Ja,
ne?
Voll.
Kinderhände und riesen Uhren drauf. So.
Ja. Aber ich sage euch was, bei Tag Heuer ist es so, die Sammler wissen ganz genau, was sie kaufen. Die kennen sich alle untereinander.
Und wenn jemand sowas hat und es verkauft, dann kriegst du unter 6.000, kriegst du so eine Uhr nicht.
Wenn es die Sammler verkaufen, wollen sie viel zu viel. Und wenn du es verkaufst und quasi nicht der Profi bist, dann machen sie es dir schlecht, zerreden sie dir.
Ein geschriebenes Blödel. Na ja, gehört das zusammen. Na
die ist
ja,
überpoliert.
Na. Die Lünetten auf der Uhr.
Na, ist wirklich eine Katastrophe. Und gerade bei Tag Heuer, da gibt es so wahnsinnig viele Klugscheißer. Und das ist ganz, ganz schwierig. Und da muss man halt wieder, wenn man ein Schnäppchen macht, urcoole Uhr. Aber wenn du jetzt für eine Uhr sagst, ich zahle jetzt 10.000 Euro und dann zahlt dir aber keiner mehr als 4.000 oder 5.000, weil die Ankäufer trauen sich sowieso nicht drüber, weil es so schwer zu verkaufen ist.
Ist ein Nischenprodukt.
Und die Sammler kennen sich so gut aus und zerlegen dir die Uhr und haben das auch schon alle oder haben es gehabt. Und wenn... dann wollen sie es halt ein Schnäppchen machen, dass sie dann wieder den anderen Sammlern sagen, schau, die wir kauft um 4.000, schau, gibt es keine unter 10, schau. Unsere Lieblinge, die Vintage-Uhren-Profis ja, da draußen.
Die dir dann erklären, welche Uhr das ist, welche Gehäusenummer, welches Werk, ich lieb's.
Ja, wenn sie ehrlich wissen, machen wir die Vitrine auf, bitte schauen sie sich alles in Ruhe an. Sie wissen eh alles, ja, und wenn sie was wissen wollen von uns im Preis, dann sagen wir es ihnen gerne.
Nochmal auf Breitling einzugehen, ich finde, bei Breitling macht es sich halt irgendwie so massiv bemerkbar, dass das eine Uhrenmarke ist, die vor allem in den 90ern sehr stark ums Überleben gekämpft hat. Dann irgendwie mit aller Gewalt hat versucht, am Markt irgendwelche speziellen Sachen zu launchen, aber nie irgendwie richtig den Fuß wieder auf den Boden gekriegt hat. Es ist alles, für mich zumindest wirkt alles irgendwie so, wie ich möchte und ich kann nicht. Oder
ja, ich finde, es ist ein bisschen zu teuer.
Aber die leben ja auch nicht von den Neupreisen, weil das geht ja unter der Hand, geht das ja ganz anderen Preisen weg. Das geht großteils an Grauhändler, muss man schon sagen. Ja, das, die nehmen halt die Marke Breitling. Dann geht urviel an Grauhändler, ja, dass die halt wieder die Ware loswerden mit kleinen Aufschlägen. Die verkaufen es dann wieder mit kleinen Aufschlägen, ja. Und ab und zu verirrt sich einer und kauft dann zum Listenpreis eine Uhr. Und dann reiben sie sich eh schon die Hände. Weil du verlierst einfach in der Sekunde 50%.
Ich habe da nachgeschaut, unlängst, weil es mich interessiert hat. Die haben ja jetzt mit bunten Ziffernblättern so eine Uhrserie rausgebracht. Dreizeigerdatum. Also so wie Rolex das eben auch hat. Bunten Ziffernblätter, so eine, ne, Datejust sind es nicht. Ich glaube, das sind die Erking bei Rolex, ohne Datum. Die kostet, glaube ich, bei Breitling, also das ist quasi das Gegenstück, so sehen sie es auch. Und so werden dann daran werden sie sich auch also beim Einpreisen wahrscheinlich gehalten haben. Die kostet, glaube ich, 4.700 Euro.
Haufen Geld für eine Uhr mit dem Etherwerk.
Ja, für Stahluhr.
Und was kriegst du, wenn du es verkaufen willst, wenn du zu 10 Ankäufern gehst?
Würde ich nicht nehmen.
Nicht mehr als 2.000 Euro. Nehmen
in Kommission.
Wenn überhaupt.
Wahnsinn.
Für eine Stahluhr von Breitling mit Etherwerk, die kostet in der Produktion 350 Euro die Uhr.
Jedem Flughafen der Welt, damit irgendwelche super Promis, die vor irgendeinem F-15, weiß nicht was, Bomber stehen mit der Ray-Ban und mit der Breitling, ja? Oder ich weiß es nicht. Wer zahlt das?
Macht dich der Haaland auch Werbung für Breitling?
Der wer?
Der Fußballspieler.
Achso, Fußball ist nicht so.
Ist nicht so dein
Nein, Fußball? Nein, Pelé sagt mir noch was. Didi Kübauer hier in Wien.
Tony Bolster.
Tony Bolster natürlich. Sensationell. Vintage halt, ja. Ja, Vintage halt.
Ich glaube, langsam wachen sie auf. Weil sie fangen in der Zwischenzeit langsam an, auch Panerai oder auch IWC,
Panerai,
diese alten Etherwerke auszutauschen und durch Manufakturwerke zu ersetzen. Merkt man aber auch sofort preislich. Also die alte IWC Portugieser im Vergleich zur neuen, seit 2020 oder 2022, wenn es sie gibt, mit Manufakturwerk, kosten wir gleich das Doppelte. Obwohl es im Grunde genommen die gleiche Uhr ist.
Naja, weil sie das irgendwo wieder reinholen müssen, weil so eine Manufaktur, das ist schon, dann da geben die schon richtig Geld aus. Auch ist schön, dass sie es machen. Die Frage ist nur, ob der Kunde das zahlt auf Dauer. Das ist halt die Frage, ob das die richtigen Entscheidungen sind. Weil da wird auch viel Geld verheizt, meiner Meinung nach. Aber es ist schön, dass sie Manufakturwerke bauen.
Ja.
Keine Frage, finde ich toll.
Also eine Uhr, die bei uns heute noch gar nicht aufgekommen ist und im Sekundärmarkt wirklich günstig zu schießen ist, sind die Jäger. Die Kultur.
Stimmt.
Die haben die Top-Werke drinnen.
Das wäre eine der nächsten Fragen, die dazu kommt. Welche Uhrenmanufakturen sind möglicherweise unterbewertet?
Definitiv Jäger. Die sind natürlich, wenn man sie neu kauft, haben die absolute Hochpreis-Luxus-Segment.
Verlierst genauso Geld,
aber für im Sekundärmarkt irrsinnig interessant. Hochelegante Uhren. Ja. Ich bin jetzt kein Reverso-Fan, sage ich auch. Ich bin ein Fan von den Master Control. Die mit und ohne Mondphase, sie sind nicht zu groß, sie sind nicht zu dick, haben feinst gearbeitete Werke und konstruierte Werke, sind irrsinnig gute, genaue Werke.
Extrem unterbewertet finde ich, was super Uhren sind, vor allem gerade die Vintage-Modelle, Vacheron Constantin.
Das ist richtig.
Super gute Uhren. Die
weil es kaum jemand aussprechen kann, glaube ich. Es kann kaum jemand aussprechen, deswegen sage ich, nein, das lasse ich lieber, weil da blamiere ich mich nur.
Wir sind doch in Österreich, Vacheron Constantin, wo ist das Problem?
AVC.
Aber extrem gute Uhren, gerade die Vintage-Modelle.
Geil.
50er, Wahnsinn, 60er, ja. Elegant, meistens ultra flach. Also super Uhrwerke, die hochkompliziert sind, weil sie so flach gebaut sind.
Gleich wie Patek, auf einem Level.
Ja, würde ich auch sehen.
Nur, dass halt jeder Trottel Patek Philippe kennt und deswegen das so gehypt wurde, ja, dass das schon zum Himmel schreit. Und so eine Vacheron, die gibt es ja auch, die schauen sogar wirklich gleich aus, kosten dann ein Drittel oder ein Viertel.
Aber
ja.
Hat nicht Vacheron diese Taschenuhr erfunden oder sowas oder irgendeine Armbanduhr? Oder?
Die meisten Entwicklungen, was von der Taschenuhr zur Armbanduhr war, muss man fairerweise Breguet anrechnen.
Breguet
ist zum Beispiel auch für die moderne Krone verantwortlich, aber nur als kleiner Einschwenk.
Oder die sogenannte Breguet-Spirale.
Oder die Breguet-Spirale, die ist nicht zur Verhütung gedacht, aber...
Vor ihrer Folge.
Entschuldigung, das kann man auch schneiden. Klischee fragt, Wie hoch ist das Fälschungsrisiko bei Vintage-Uhren im Vergleich zu neueren Modellen?
Ha, ich habe gehört, aus Indien kommen jetzt top gefälschte alte Omegas.
Ja, habe ich auch schon gehört.
Seit 60er Jahren.
Ich hatte letzte Woche da eine Vintage, kein Spaß, diese Agent, Tank-Agent, also diese silbervergoldete, hatte ich, hier wollte einer, hat mich extra angerufen.
Die war aber will, scheiße gefälscht.
Moment, der wollte, er hat gesagt, er will seine Vintage-Uhr verkaufen, eine alte Cartier. Der hat die bei einem Händler gekauft, auf Chrono 24, vor einem Jahr. Und die war ganz offensichtlich gefälscht und ich habe es ihm noch bewiesen, indem ich sie dann geöffnet habe. Da war irgendein kleines, rundes Dreckswerk drinnen. Ja.
Katastrophe.
Und es war, aber es hat wirklich...
Die Cartier-Werke sind nicht viel
besser.
Ja,
aber Reinhard, es war eine Vintage. Das war quasi, wie man sagt immer, die Vintage-Schuhe werden... Ja. Aber es war schlecht gefälscht natürlich. Aber er hat es als echt gekauft und sich auch nicht beschwert.
Ja.
Hat halt, weiß
aber
ich,
grundsätzlich kann man sagen, so die Klassiker, Rolex oder sowas, wenn man da jetzt in die 80er, 90er Fälschung geht, die sind meistens so schlecht gefälscht, dass man auch als Laie erkennen. Also dass das...
Das stimmt.
Wurde auch gefälscht, nicht um quasi Schindluder zu treiben, sondern einfach, dass die Leute eine Fälschung gekauft haben und die auch als Fälschung getragen haben.
Heutzutage im Umkehrschluss muss man sagen, wir erleben immer wieder, dass es Fälschungen gibt aus China, die den Originalen so täuschend echt sind, dass man echt, also die rühren wir nicht an.
Aufs Zehntel Gramm sind die gleich schwer. Die sind so gut.
Also wir haben uns hier schon Fälschungen angeschaut. Und das Original mit dem Original verglichen, also da muss man mit der Lupe die Unterschiede suchen. Und im Grunde genommen, wenn man ein, zwei Fake-Teile austauscht und gegen Originalteile ersetzt, kann man sich vom Original eigentlich kaum noch eigentlich nicht mehr unterscheiden. Auch die Golduhren, goldene Daytonas und so weiter, die heutzutage in massiv 18 Karat gefälscht werden, die dann auch ihr Geld kosten, aber die Uhr ist wirklich in massiv 18 Karat gefälscht. Nicht irgendwie Stahl oder Silber vergoldet, sondern
da gab es früher Fälschungen, da stand halt nicht Rolex drauf, sondern irgendwas anderes, aber haben wir Daytonas ausgeschaut.
Ja.
Hatten wir auch schon, haben wir dann zum Bruchgold halt angekauft und auch mit dem Hammer draufgeschlagen, weil es kauft ja keiner. Aber zurück zu der Frage, schnell erklärt. Prinzipiell ist es so, dass die Vintage-Uhren weniger gefälscht wurden und auch so schlecht gefälscht wurden, dass man es relativ schnell erkennt und erst recht Leute wie wir. Ja. Aber auch für den Laien, wenn das Bauchgefühl sagt, das schaut so komisch alles aus, ich glaube nicht, dass die echt ist, dann ist sie vielleicht auch wirklich nicht echt. Dann sollte man einfach das noch einmal kontrollieren lassen, anschauen lassen vom Profi, bevor man das schnell irgendwo kauft.
Nächste Frage. Viele Fragen kamen auch zu dem Thema Crossover. Zum Beispiel Swatch und Blancpain oder Swatch und Omega.
Ah, diese 50 Phantoms und so weiter.
Ja, ja, ja.
Finde ich ja auch cool.
Also,
lohnt es sich solche Modelle anzuschaffen?
Ja, als Urlaubsuhr.
Zum Spaß, als Gag.
Ja, ist ein Gag. Kostet 250 Euro oder kostete, keine Ahnung, jetzt 280.
Wenn du für 10.000 Euro zum Listenpreis die alle zusammen sammelst, ist das sicher eine witzige Sache. Nur vergesst nicht, wir haben den Swatch-Boom gehabt der 90er Jahre. Da wurde es einem auch verkauft als Wertanlage, wie viel Väter von Kindergarten- und Volksschulfreunden ich hatte, die diese Uhren gesammelt haben.
Katastrophe.
Und die kriegst du jetzt alle nachgeschmissen, da kriegst du keine 5 Euro mehr pro Stück. Und es wurde so gehypt auf, um Gottes Willen, die werden Urfisch, die werden ordentlich steigen, sammelst die. Also sicher ist es nicht, dass
so wie Lego-Mäxchen.
Ja, also sicher ist es nicht, dass diese 250 Euro bleiben.
Ich habe eine für meine Tochter gekauft, super. Ne?
Aber wem das taugt, die zusammen und der sie eine Freude damit hat und sich nicht ärgert in 5 Jahren, wenn man nur 50 Euro dafür bekommt, weil es ist ja Plastik-Quarzuhr in Wirklichkeit, ja, vergesst man das nicht, der sollte sich das kaufen.
Ich persönlich als Speedmaster-Fan, ich habe Reini hat mir eine rote besorgt, Mission to Mars. Ich finde die Uhr gut, weil ich einfach das Design von der Uhr taugt mir gut und für 250 Euro bitte. Es ist ein.
Apropos, an dieser Stelle würde ich gern was sagen. Ich suche nämlich eine Swatch, suche ich, ja. Es gibt nämlich eine alte Swatch Scuba mit mechanischem Tiefenmesser. Und falls da draußen irgendjemand das bei seinem Vater findet, keine Ahnung, ich.
2000 Euro zahlt er rein hat.
Stimmt doch nicht, kostet ja nicht. Ich habe sie schon einmal gesehen, so für 150, 200 Euro, aber die würde mich sehr interessieren.
Aber 1.000 würdest du zahlen?
Nein!
Was zahlst du?
Nie, nee. 200 Euro vielleicht.
Ach so,
150.
Das ist ja gar nicht schlecht.
Nein, aber die ist geil, weil die hat halt einen mechanischen Tiefenmesser und die hätte ich gerne als Urlaubsuhr. Wenn sie dicht ist, natürlich nur.
Ich habe noch eine zweite Swatch. Zum Thronjubiläum der Königin habe ich mir diese Swatch geleistet, wo die Queen drauf ist, die so in bunten Farben mit der Hand winkt.
Ja, hier, so wie der Maximilian, unser Produzent.
Das ist ja der Superklassiker.
Das ist so Steve Jobs-mäßig.
Nein, das
ja, genau.
Ist so schwarze Uhr, ne, mit schwarzem Band, mit weißem Blatt. Und die, so wie in der Schule, ne, in der kleinen Klassenzimmer, die Zahlen drauf. Ne?
Der Zuckerberg trägt sicher auch nur eine Swatch.
Natürlich, wenn überhaupt.
Da können sich drei Jacob und Co. Uhren leisten sicher.
Richard Mille.
Richard Mille, die scheußlichsten Uhren überhaupt. Nein, aber
ich
bitte.
Jacob und Co. mit diesem Riesenaufbau eigentlich noch fast schlimmer.
Es ist so arg, die Leute. Aber gut, alles hat seine Abnehmer. Ne? Aber ganz ehrlich, ich hätte es ja auch, ich finde es lustig. Da gab es diese Messen, da haben sie alle Swatch gekauft. Auch der Baldinger, der Vater vom Joey, die haben alle diese Swatch-Uhren gesammelt.
Ja, dann bitte an all diese Väter, ich suche diese Scuba mit mechanischem Tiefenmesser.
Der kommt dann für Lastenschaften rein, wo dann zeckeweise diese Swatch reinkommen. Haben wir eh schon angekauft. Ja, die liegen ja unten eh. Wir haben eh noch ein paar.
Da müssen wir uns aber eine Waage kaufen. Ja.
1 Kilo, 2 Euro.
Ja.
10 Euro zahlen wir für 5 Kilo.
Dann, ja.
Zusammenfassend kann man sagen, Designidee cool, super zu tragen, Investment ist es keins. Kurze Zeit am Anfang, als sie so gehypt waren, die ersten, sind sie ja wie die Depperten angestanden um den ganzen Block hier vor dem Swatch-Geschäft. Und dann haben die auch in den ersten Tagen einen Haufen Geld gekostet.
2.500 Euro.
Genau, sind die ja, aber als die dann regelmäßig ausgeliefert wurden, haben sich die Preise wieder eingependelt.
Das stimmt.
Mehrere Leute haben auch gefragt nach interessanten Uhren für unter 5.000 Euro. Und welche Modelle würden wir diesbezüglich wählen?
Jetzt sage ich Jäger Master Control. Danke. Nur 3 Zeiger, Datum, fertig. Die kriegst du unter 5.000 Euro. Mit Faltschließe, vielleicht ohne Papiere, gut.
Also je mehr Komplikationen man unter 5.000 bekommt, desto besser. Ich finde die auch ganz tolle Uhren.
Was mir an Jäger nicht gefällt, sage ich auch gleich, sind die Stahlbänder. Ich weiß nicht warum, aber die haben sowas...
Die Anstöße sind nicht schön.
90er-Jahre-Schick-mäßiges, mit diesen abgekrundeten...
Ich weiß genau, was du meinst. Ist auch nicht zu meinem
Geht
Fall.
Nicht, ich weiß nicht.
Es gehört mit Lederband.
Aber es ist auch schwierig, wenn du jetzt schaust, zum Beispiel seit letztem Jahr gibt es auch Lange und Söhne mit Stahlband. Die sehen auf einmal aus wie so Jacques Lemont-Uhren mit diesen Stahlbändern.
Mann, Jacques Lemont.
Entschuldigung. Du wirst ausgebürgert.
Ist das nicht eine ganz tolle französische Marke oder ist das ein Typ aus Kärnten, oder? Der den Namen erfunden hat. Ah ja, stimmt. Genau. Jacques Lemont. Aber top, Alter. Der hat sich eine goldene Nase.
Aber halten wir an der Stelle mal fest, in der Jacques Lemont Chrono steckt das Malto 7750 von ETA, das zum Beispiel auch im IWC Portugieser zum Beispiel steckt. Und der Jacques Lemont kostet 1.000er und die Portugieser kostet 7.500.
Also Jacques Lemont kostet 1.000er?
Ja, der Chrono von Jacques Lemont kostet, glaube ich,
1.100. Selbe Werk, so. Ja. Org, jetzt?
Ja. Aber mit dem Malto 7750 von ETA. Panerai GMT. Da haben sie das 7750 genommen, den Chrono-Teil runtergenommen und die GMT-Funktion künstlich draufgebastelt.
Panerai. Ganz ehrlich. 2007 ist vorbei,
weißt
ganz ehrlich.
Weißt du, wie Panerai angefangen hat?
Sylvester Stallone. Ich
Panerai
mein, ganz
hat
ehrlich.
Angefangen als italienische Militärtaucheruhr und haben damals in den Anfangsjahren Rolex-Werke gekauft.
Mit sowas kannst du gerne kommen. Kostet ein Vermögen, nehme ich einmal an.
Schöne Uhren. Damals.
Damals.
Übrigens, reine Boxen und Papiere hatten wir schon in unserer Vintage-Uhren-Folge, Folge Nummer 4, ja, in einer früheren Episode von Salon Hügler. Boxpapiere werden wir aufgreifen, aber jetzt, was viel wichtiger ist, und da gibt es auch einige Fragen, ist das Thema Service von Vintage-Uhren, Erhaltungszustand, Pflege, Umgang und so weiter.
Bleibt also dran, in 2 Wochen kommt der 2. Teil des Vintage-Uhren-Specials.
Dranbleiben lohnt sich.
Das alles und noch viel mehr in 2 Wochen in der nächsten Folge von Solo und Hügler.
Der Hochkaräter für die Ohren.
Salon Hügler. Alle 14 Tage, immer am Mittwoch. Neu auf Radio Superfly. Und jederzeit zum Nachhören auf unserer Website superfly.fm und allen Podcast-Plattformen.